6. Um das bitten, was unser Leben bereichert. Bis jetzt haben wir uns mit den ersten drei Komponenten der GfK beschäftigt, mit dem, was wir beobachten, fühlen und brauchen. Wir haben gelernt, all das, ohne zu kritisieren, zu beschuldigen, zu analysieren oder zu diagnostizieren, so anzuwenden, dass andere zur Einfühlsamkeit inspiriert werden. Die vierte und letzte Komponente des Modells widmet sich der Frage, um was wir andere bitten möchten, damit sich unsere Lebensqualität verbessert. Wenn sich unsere Bedürfnisse nicht erfüllen, dann lassen wir auf unsere Beobachtungen, Gefühle und Bedürfnisse eine konkrete Bitte folgen. Wir bitten um Handlungen, die unsere Bedürfnisse erfüllen können. Wie können wir nun unsere Bitten so formulieren, dass bei anderen die Bereitschaft steigt, einfühlsam auf unsere Bedürfnisse zu reagieren? Positive Handlungssprache benutzen.
Als erstes sprechen wir aus, um was wir bitten, statt zu sagen, um was wir nicht bitten. Wie macht man etwas nicht, heißt es in einer Zeile eines Kinderliedes von meiner Kollegin Ruth Bebermeier. Ich weiß nur, dass ich ein Nein fühle, wenn ich ein Nicht machen soll. Dieses Lied zeigt zwei Probleme auf, die uns normalerweise begegnen, wenn Bitten in verneinter Form ausgedrückt werden. Oft sind Leute irritiert, weil sie nicht wissen, um was sie jetzt eigentlich gebeten werden. Und außerdem rufen negativ formulierte Bitten gerne Widerstand hervor. In einem Workshop beschrieb eine Frau, die frustriert darüber war, dass ihr Mann so viel Zeit bei der Arbeit verbrachte, wie ihre Bitte zum Eigentor wurde. Ich bat ihn, nicht so viel Zeit bei der Arbeit zu verbringen. 3 Wochen später reagierte er mit der Ankündigung, dass er sich für ein Golfturnier angemeldet hatte. Sie hatte ihm erfolgreich vermittelt, was sie nicht wollte, sein vieles Arbeiten. Aber sie scheiterte an einer positiven Bitte, was sie eigentlich wollte. Ermutigt, ihre Bitte neu zu formulieren, dachte sie einen Moment nach und sagte dann, »Ich wünschte, ich hätte ihm gesagt, dass ich wenigstens einen Abend in der Woche gerne mit ihm und den Kindern verbringen möchte.« Während des Vietnamkrieges wurde ich einmal gebeten, über dieses Thema mit einem Mann, der eine andere Position zum Krieg hatte als ich, im Fernsehen zu diskutieren. Die Sendung wurde auf Video aufgenommen, sodass ich sie abends zu Hause noch einmal anschauen konnte. Als ich mich auf dem Bildschirm sah, wie ich so ganz anders kommunizierte, als ich es eigentlich wollte, regte ich mich sehr auf. »Wenn ich nochmal bei so einer Diskussion mitmache«, sagte ich zu mir selbst, »darf ich es auf keinen Fall wieder so machen wie dieses Mal. Ich werde mich nicht verteidigen. Ich lasse nicht noch einmal zu, dass Sie mich lächerlich machen.« Fällt Ihnen auf, wie ich mit mir selbst in Begriffen, von was ich nicht mehr machen wollte, sprach, statt in Begriffen, von was ich machen wollte? Die Chance zur Wiedergutmachung kam schon in der darauffolgenden Woche, als ich eingeladen wurde, die Debatte in derselben Sendung fortzusetzen. Den ganzen Weg zum Studio sagte ich mir immer wieder, was ich alles nicht machen wollte. Kaum fing die Sendung an, ging der Mann auf genau die gleiche Weise zum Angriff über wie die Woche zuvor. Nachdem er fertig war, gelang es mir für etwa 10 Sekunden, nicht so zu kommunizieren, wie ich es mir dauernd vorgesagt hatte. Tatsächlich sagte ich gar nichts. Ich saß einfach da. Sobald ich jedoch den Mund aufmachte, kamen all die Wörter heraus, die ich doch unbedingt hatte vermeiden wollen. Es war eine schmerzliche Lektion darüber, was passieren kann, wenn ich mich nur darauf konzentriere, was ich nicht machen möchte, ohne zu klären, was ich tatsächlich machen möchte. Ich wurde einmal eingeladen, mit Schülern zu arbeiten, die eine ganze Latte von Beschwerden gegen ihren Schulleiter hatten. Sie betrachteten ihren Direktor als Rassisten und erkundeten Möglichkeiten, sich an ihm zu rächen. Ein Geistlicher, der in engem Kontakt mit den Jugendlichen stand, machte sich über die Gefahr drohender Gewalttätigkeit ernsthaft Sorgen. Aus Achtung vor dem Pfarrer willigten die Schüler ein, sich mit mir zu treffen. Sie begannen mir zu beschreiben, was sie am Verhalten des Schulleiters diskriminierend fanden. Nachdem ich einer Reihe von Anklagen zugehört hatte, schlug ich vor, dass sie mit der Klärung dessen weitermachten, was sie vom Direktor wollten. »Wozu soll das gut sein?« stieß ein Schüler verächtlich aus. »Wir waren schon bei ihm und haben ihm gesagt, was wir wollen. Er hat uns darauf geantwortet, raus hier, ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich tun soll.« Ich fragte die Schüler, um was sie gebeten hatten. Sie erinnerten sich daran, dass sie ihm gesagt hatten, sie wollten sich von ihm nicht ihre Frisur vorschreiben lassen. Ich gab zu bedenken, dass sie mit einer Aussage über das, was sie wollten, statt was sie nicht wollten, wahrscheinlich eine entgegenkommendere Antwort erhalten hätten. Dann hatten sie dem Direktor erklärt, dass sie fair behandelt werden wollten, worauf er sich rechtfertigte und lautstark leugnete, jemals unfair gewesen zu sein. Ich wagte die Vermutung, dass der Schulleiter freundlicher reagiert hätte, wenn die Schüler um genauere Handlungen gebeten hätten, statt um ein vages Verhalten wie faire Behandlung. In unserer gemeinsamen Arbeit entwickelten wir Möglichkeiten, wie die Schüler ihre Bitten in positiver Handlungssprache ausdrücken konnten. Am Ende unseres Treffens hatten sie 38 Handlungen aufgeschlüsselt, um die sie den Direktor bitten wollten. Dazu gehörte: Wir möchten Sie bitten, einer schwarzen Schülervertretung bei Entscheidungen über die Kleidung zuzustimmen. Und wir möchten gerne von Ihnen als schwarze Schüler bezeichnet werden und nicht als Leute. Am Tag darauf brachten die Schüler ihre Bitten vor und benutzten dabei die positive Handlungssprache, die wir geübt hatten. An diesem Abend bekam ich einen begeisterten Anruf von Ihnen. Ihr Schulleiter hatte allen 38 Bitten zugestimmt.